ARD.
Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Das ist eine pure Erfindung, lügenhaft. Es gab kein Gespräch.
Das sagt Kreml-Sprecher Peskow über das Telefonat des künftigen US-Präsidenten Trump mit dem russischen Staatschef Putin, das letzten Donnerstag stattgefunden haben soll. Wir sprechen gleich darüber.
Währenddessen hat Russland die Ukraine wieder mit Raketen, Drohnen und Gleitbomben angegriffen. Es gibt Tote und Verletzte. Andrea Bär berichtet aus Kiew.
Außerdem, Hilfsorganisationen schlagen schon seit langem Alarm und weisen auf die katastrophale Lage für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen hin. Die israelische Armee hat jetzt angekündigt, dass sie die sogenannten humanitären Zonen in dem Kampfgebiet ausweitet. Aber was heißt das genau?
Wir haben die Hisbollah geschlagen und die Tötung von ihrem Chef Nasrallah war die Krönung.
Der israelische Verteidigungsminister Katz ist sich sicher, die Hisbollah ist besiegt. Doch wie sieht die Lage wirklich aus? Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv berichtet über Menschen, die das ganz anders sehen.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Und ich bin Gisela Former. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
You know, it's interesting having Donald Trump back as president-elect because yesterday we got word that not only did he speak on the phone with leaders in the Middle East, as Matt was just talking about, he also spoke with Russian President Vladimir Putin on the phone and told him not to escalate the war in Ukraine.
So oder so ähnlich wie hier der US-Nachrichtensender Fox News hatten sämtliche Nachrichten berichtet. US-Präsident Trump soll letzten Donnerstag mit dem russischen Präsidenten telefoniert haben, inklusive einer Warnung an Putin, den Ukraine-Krieg nicht eskalieren zu lassen. Und er soll dabei auch auf US-Einheiten in Europa verwiesen haben. Woher kam die Information überhaupt?
Die Washington Post hatte unter Berufung auf nicht genannte Quellen zuerst über das Telefonat berichtet. Kurz danach hatte auch die Nachrichtenagentur Reuters das Thema aufgegriffen und sich auf einen nicht genannten Insider berufen. Heute Vormittag hat der Kreml das Ganze dann komplett dementiert. Unser Korrespondent Björn Blaschke mit den Einzelheiten.
Dmitri Peskow hat dementiert, dass es ein Telefonat zwischen Trump und Putin gegeben hat. Peskow ist Sprecher des Kreml und damit auch von Präsident Wladimir Putin. Wissen Sie, das ist ein Paradebeispiel für die Qualität der Informationen, die auch ziemlich renommierte Medien veröffentlichen. Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Das ist eine pure Erfindung, lügenhaft. Es gab kein Gespräch. Auf die Frage, ob eine Kontaktaufnahme zwischen Putin und Trump vorgesehen sei, antwortete Peskow, es gibt noch keine konkreten Pläne. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, dass er den Ukraine-Krieg rasch beenden werde. Wie er das genau machen würde, war offen geblieben. Auch aus Berlin habe es, trotz zahlreicher Ankündigungen von Kanzler Olaf Scholz, keine Signale für ein Telefonat mit Putin gegeben. Das erklärte Kreml-Sprecher Peskow ebenfalls. Putin hatte vergangenen Donnerstag erneut erklärt, offen für einen Dialog mit westlichen Staatsführern zu sein. Da die aber den Kontakt zu Moskau abgebrochen hätten, wolle er, Putin, nicht zuerst zum Hörer greifen.
Gesichert zum Hörer gegriffen hat Donald Trump dann aber doch. Es hat ein Telefonat zwischen ihm und Kanzler Scholz gegeben. Sie haben gestern Abend telefoniert. Worum ging es dabei?
Ja, das Thema waren das deutsch-amerikanische Verhältnis und die Ukraine. Vom Regierungssprecher aus Berlin hören wir Folgendes. Das Telefonat habe knapp eine halbe Stunde gedauert und die Atmosphäre sei sehr freundlich und konstruktiv gewesen. Der Bundeskanzler hat demnach betont, dass Deutschland die jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit den USA fortsetzen wolle. Und beide, Scholz und Trump, seien sich mit Blick auf die Ukraine einig gewesen, gemeinsam auf eine Rückkehr des Friedens in Europa hinzuarbeiten. Bundeskanzler Scholz will demnächst wieder mit dem russischen Präsidenten Putin sprechen. Das hat er gestern Abend in der ARD-Sendung Karin Mioska angekündigt. Sie hatte ihn explizit danach gefragt. Wir hören mal rein.
Sie wollten im Oktober mit Putin telefonieren, der hat Sie dann abblitzen lassen. Wollen Sie das wieder probieren?
Ja, ich habe mir vorgenommen, mit dem russischen Präsidenten zur richtigen Zeit zu sprechen. Aber ich bin ein verantwortlicher Politiker. Ich mache das nicht im Alleingang oder weil ich mir das morgens überlegt habe. Das setzt viele Kontakte, Gespräche mit sehr vielen anderen voraus, die ich seit intensiver, langer Zeit führe. Übrigens auch immer wieder, dass wir mit der Ukraine über die Situation sprechen. Und das hat sich ja längst auch in der Ukraine rumgesprochen. Wenn man sich auf jemanden verlassen kann, dann ist das Deutschland.
Wann wäre denn die richtige Zeit?
Gestatten Sie mir, weil es hier um Staatskunst und Diplomatie geht, demnächst.
Russland hat die Ukraine ja auch heute wieder angegriffen mit Raketen, Drohnen und Gleitbomben. Mehrere Landesteile sind betroffen. In der ganzen Ukraine hat es Luftalarm gegeben. Unsere Kiew-Korrespondentin Andrea Beer zur aktuellen Lage.
Durch russische Angriffe auf die Ukraine hat es in der Nacht auf Montag Tote und Verletzte gegeben. Im südukrainischen Mykolaiv kamen durch russische Drohnenangriffe mindestens 5 Menschen ums Leben. Das teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung Vitali Kim mit. Die Druckwelle habe unter anderem Wohnungen, Geschäfte und Autos beschädigt. Heizung und Gasversorgung seien zeitweilig unterbrochen gewesen. Auch in Saporischschja starb ein Mensch durch russische Angriffe. Mehr als 20 wurden laut Militärverwaltung verletzt. Mindestens 3 Gleitbomben seien im Stadtgebiet eingeschlagen. Präsident Volodymyr Zelensky erklärte, allein in der vergangenen Woche habe Russland mehr als 800 Gleitbomben auf die Ukraine abgefeuert, sowie rund 600 Angriffsdrohnen und fast 20 Raketen. Die New York Times schreibt unterdessen, Russland habe in der Region Kursk 50.000 Soldaten zusammengezogen für eine Gegenoffensive. Die Region Kursk ist teils von der ukrainischen Armee besetzt und der Generalstab erklärte, die Bedeutung dieses Einsatzgebietes sei angesichts der dort konzentrierten feindlichen Truppen nicht zu unterschätzen.
Nach der Ukraine kommen wir jetzt zum anderen Kriegsgebiet und blicken auf die Situation im Nahen Osten, und zwar erstmal in den Gazastreifen. Hilfsorganisationen schlagen seit langem Alarm und weisen auf die katastrophale Lage für die Zivilbevölkerung hin. Die israelische Armee hat jetzt verkündet, dass die sogenannten humanitären Zonen in dem Kampfgebiet ausgeweitet werden. Was bedeutet das?
Konkret gemeint sind Feldlazarette, Zelte und Verteiltstationen für Lebensmittel, Wasser und Medikamente. Die gibt es laut israelischer Armee in den ausgeweiteten humanitären Zonen. Sie befinden sich in der südlichen Region Khan Yunis und rund um das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens. Die USA hatten Israel eine Frist gesetzt, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern und gedroht, ansonsten ihre Militärhilfe zurückzufahren. Palästinensische Zivilisten verweisen immer wieder darauf, dass gar kein Ort im Gazastreifen sicher sei und dass es auch in diesen als sicher deklarierten Zonen immer wieder tödliche Angriffe gebe.
Okay, dann lass uns mal auf den Libanon schauen. Die Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe im Libanon werden konkreter. In Israel überwiegt aber die Skepsis. Während Israels neuer Verteidigungsminister Katz den Sieg über die Terrororganisation Hisbollah erklärt, fliegen wieder zahlreiche Raketen auf den Norden Israels und Hisbollah-Sprecher Afif erklärt, das israelische Militär habe seit Beginn seiner Bodenoffensive im Libanon Ende September noch nicht ein einziges libanesisches Dorf besetzen können. Jan-Christoph Kitzler berichtet aus Tel Aviv.
In Israel gehen die Meinungen über die Erfolge im Krieg gegen die Hisbollah auseinander. Wenn man Israel Katz hört, den neuen Verteidigungsminister, dann klingt schon jetzt alles nach einem großartigen Sieg. Wir haben die Hisbollah geschlagen und die Tötung von ihrem Chef Nasrallah war die Krönung. Unsere Aufgabe ist es nun, den Druck hochzuhalten und die Früchte dieses Sieges zu ernten, indem wir sicherstellen, dass sich die Sicherheitssituation im Libanon dauerhaft verändert. Widerspruch kommt von den Menschen, die nah dran sind. Praktisch jeden Tag gibt es Raketenalarm, vor allem im Norden Israels. Die Hisbollah hat zuletzt Dutzende Raketen täglich abgefeuert. Immer noch sind rund 60.000 Menschen an der Grenze zum Libanon evakuiert, auch in einer Stadt wie Kiryat Shmona ist kaum normales Leben möglich, sagt Avichai Stern, der Bürgermeister im Fernsehsender Channel 13. Diese Terroristen wurden nicht vernichtet und solange sie nicht vernichtet sind und sich noch wenige Meter von der Grenze entfernt aufhalten, kann man nicht behaupten, die Drohung sei beseitigt. Vor allem kann man nicht sagen, dass die Hisbollah besiegt wurde. Wenn sich Israel Katz so sicher ist, dann lade ich ihn ein, hier mit seiner Familie und seinen Kindern gemeinsam mit uns in Kiryat Shmona zu leben. Israels Armee ist weiter mit Bodentruppen im Südlibanon im Einsatz. Täglich fliegen israelische Kampfjets Luftangriffe auch tief im Landesinneren. Mehr als 3.150 Tote melden die dortigen Behörden und rund 14.000 Verletzte. Erst gestern waren bei einem Luftangriff nördlich von Beirut nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 23 Menschen getötet worden, darunter 7 Kinder. Doch besiegt ist die Hisbollah noch lange nicht, meint auch Eldad Yogev, der in Shomera an der Grenze wohnt. Vielleicht wurde die Hisbollah in Beersheva, Tel Aviv oder Jerusalem besiegt. Hier im Norden wurde nichts besiegt. In den letzten 3 Tagen sind bei uns 9 Raketen in Häusern eingeschlagen. Wir haben keinen Schutz des Iron Dome und dann sollen die Bewohner hierher zurückkehren. Ich stehe vor einem Haus, in dem normalerweise ein Ehepaar mit 2 Kindern wohnt. Schaut euch dieses Haus an. Wollt ihr hier die Menschen zurückbringen? Das Haus wurde direkt getroffen. Hätten sich hier Menschen aufgehalten, wären sie jetzt tot. Tatsächlich werden aber die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe im Libanon derzeit noch einmal verstärkt. Ron Dermer, Minister in der israelischen Regierung und ein wichtiger Vertrauter von Premier Netanyahu, war bereits zu Gesprächen in Russland und ist inzwischen aufgebrochen in die USA. Teile eines möglichen Abkommens waren in den letzten Tagen durchgesickert. Demnach soll die Waffenruhe zunächst 60 Tage dauern. Israel würde seine Truppen abziehen. Die libanesische Armee würde zusammen mit der UN-Mission UNIFIL für Sicherheit im Süden sorgen. Ziel ist es, die UN-Resolution 1701 von 2006 durchzusetzen, nachdem der Süden des Libanon eine demilitarisierte Zone sein soll. Dani Danon, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, sagte dazu im Ma'ariv-Radio: Wir machen Fortschritte. Zunächst einmal begrüßen wir die Erfolge der Armee, die uns überhaupt in die Lage gebracht haben, über ein Abkommen sprechen zu können. Die Gespräche machen Fortschritte. Wir sind gewillt, das Ergebnis zum Ende zu bringen, aber wir brauchen auch Garantien, die uns ermöglichen werden, in Zukunft weiterhin Bedrohungen, die sich unserer Grenze nähern, zu bekämpfen. Die Verhandlungen könnten rund um die Sitzung des UN-Sicherheitsrats Ende November Fahrt aufnehmen. Die USA, die sich für eine Waffenruhe einsetzen, könnten als Vetomacht Israel unter Druck setzen, sich auf ein Abkommen einzulassen. Ob das dann einen dauerhaften Waffenstillstand bringt und ob die Menschen beiderseits der Grenze zwischen Israel und dem Libanon wieder in Sicherheit leben können, ist zurzeit aber noch alles andere als klar.
Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags als Podcast. Also lasst uns gerne ein Abo da. Ich bin Benjamin Kirsch.
Und ich bin Gisela Former. Vielen Dank fürs Zuhören.